der Podcast.
Folge 103. Pack schlägt sich, Pack zersägt sich.
Hallihallo, liebe Hörenden, da draußen an den Empfangsgeräten zu Folge 103 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Begrüße euch zur letzten Folge vor der ersten Sommerpause, die jetzt 4 Wochen gehen wird. Bis dahin wird sich an dem Podcastgerät festketten, bis ich wieder da bin. Der Berliner Kabarettist Tilman Lucke, den ich hiermit begrüße. Hallo Tilman.
Guten Morgen, Sebastian. Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
So, es ist spannend. Punkt 1. England steht gegen Spanien im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Das ist unschön. Andererseits ist es für so, also ich weiß ja nicht, für wen ich weniger sein soll. Für die Inselaffen oder für die Idioten, die uns aus dem Turnier gekegelt haben?
Naja, die Inselaffen sind ja seit letzter Woche wieder normal gewesen.
Ja, gut.
Ich fand es ein bisschen unfair von den ganzen Nachrichtensendungen und auch von der Tagespresse am nächsten Tag. Da, weißt du, da gewinnt mal eine Partei in Großbritannien einen Erdrutschsieg, wie er seit fast 100 Jahren nicht mehr vorgekommen ist. Und wer kommt auf die Titelseite von der Zeitung?
Der Fußballer.
Lindner, Habeck und... Nee, die Fußballer nicht, aber Lindner, Habeck und Scholz wegen der Haushaltseinigung.
Da kann man gleich
wo man denkt, ach, die drei, die Dreier, die habe ich ja noch nie auf einem Zeitungscover gesehen. Ja, wie originell. Naja, gut, jedenfalls, ich bin für die Engländer. Weil ich finde, also dieser Southgate, der Trainer, der hatte zumindest ja bei den letzten Turnieren immer eine Krawatte auf dem Feld an. Und das fand ich richtig cool, muss ich sagen.
Und hier spricht gewollter Krawattenmann des Jahres 2025, meine Lucke.
Jedes Jahr.
Das ist auch so den Krawattenmann des Jahres. Wer denkt sich sowas aus? Ich weiß, die Krawatten-Society Deutschlands, aber was soll sowas?
Naja, ich finde, es gibt schon Krawatten, also es gibt schon Männer, denen man ansieht, die haben die Krawatte jetzt ordentlich gebunden, also zum Beispiel mit einem doppelten Windsor-Knoten, der schön symmetrisch ist, das ist ja der Vorteil, oder die haben die halt so hingeschludert oder ihre Frau hat es irgendwann hingeschludert, das kann man schon sehen.
Im Moment, ich trage sehr gern Krawatten, ich habe nur einen dicken Hals, also sprich, das Problem ist, ich kriege keine Hemden, wo ich den Kragen zumachen kann, also entweder ich kriege einen Kragen zu, dann hängen mir aber die Schultern in Ellenbogenhöhe. Oder ich habe ein Hemd, was mir passt, aber dann kriege ich halt den Kragen nicht zu. Und dadurch trage ich meine Krawatten, wenn ich sie trage, mit Absicht schludrig. Sprich, die sind offen. Also nicht offen, aber die sind weit auf. Also
ja.
Sprich, man sieht den Rand halt. Und ich binde natürlich nicht den doppelten Windsor. Ich binde nur den einfachen Knoten, weil ich aber auch sehr schmale Krawatten trage. Weil diese dicken Krawatten offen zu tragen, das sieht richtig kacke aus. Also wenn ich Krawatten trage, trage ich sie sehr offen, also sehr, sehr, so, als ob ich sie mir beim Fest mal eben so aufgemacht, weißt du?
Ja, ja, weißt oder wie? So übergezogen, was ja auch gar nicht schlecht ist. Also Krawattenknoten sind ja auch, also es ist nicht schlecht, wenn man eine Krawatte einfach so überzieht und wieder zurück und so weiter.
Nee, also da gehe ich mich allergisch. Also da gehe ich mich wirklich allergisch.
Naja, aber der Knoten selber, der ist ja nicht immer am selben Ort und wenn es dann faltig wird oder so, an der Stelle, wo er gebunden war.
Darum eine Krawatte, also entschuldigt bitte, also da bin ich wahrscheinlich Mitglied der Deutschen Krawatten Society. Eine Krawatte hat, wenn ich sie abmache, auf zu sein. Und ich binde eine Krawatte jedes Mal. Ich habe keine Krawatte im Schrank hängen, die geknotet ist. Also da kriege ich sowohl Ausschlag, Plaque und AIDS und Krebs gleichzeitig. Also das kann ich gar nicht.
Okay.
Apropos übelste Wortwahl. Wir haben Feedback bekommen. Und zwar der liebe Jörg schrieb, hallo Sebastian. Er schrieb direkt mich an. Ja. Zur letzten Folge, Orbans Besuch bei Putin war natürlich nicht seine erste Amtshandlung. Als erstes hatte er Selenskyj besucht. Die Reihenfolge ist ja in dem Fall nicht ganz unwichtig. Das ist richtig. Und ich könnte ja jetzt sagen, niemand mag Klugscheißer, aber da würde ich den Podcast nicht mit Tilman machen.
Genau, also du hattest einfach von der ersten Amtshandlung gesprochen. Damit
ja, das
meintest,
ist natürlich nicht...
Genau, damit meintest du ja, sein Amt, also der ist ja im Amt schon seit 100.000 Jahren, aber im Amt als EU-Ratspräsident. Und das Absurde ist, der hat dieses Amt ja gar nicht. Also er selber ist am 1. Juli durch gar kein einziges Amt reicher geworden. Wir hatten das ja schon mal erwähnt.
Ungarn hat die EU-Ratspräsidentschaft und er ist der Repräsentant von Ungarn.
Genau, aber der Ratspräsident, also der Rat wird vom Ratspräsidenten geleitet und seine Minister, bis auf den Außenminister, Die sind Ratsvorsitzende in ihrem jeweiligen Rat.
Genau, ja. Ressort.
Also Orban genau. hat überhaupt nichts. Und natürlich ist klar, dass er Putin, also es ist nicht gleich sozusagen von gleichem Nachrichtenwert, ob er jetzt in die Ukraine fährt, obwohl er da auch zum ersten Mal war, oder nach Moskau. Ja.
Insofern hat der Jörg natürlich recht und das hat Orban ja auch immer wieder gesagt, Moment, ich war doch aber zuerst bei Zelensky, wo alle dachten, naja, da musstest du doch eh durch, weil du nach Moskau willst. So. Egal, du hast aber recht, Jörg, vielen Dank. So, jetzt kommt aber das zweite zu Folge 96. Ich glaube, im Grunde deines Herzens willst du nicht wirklich Wähler als Pack, geistig behindert und geistig behindert mit Hirnschlag bezeichnen. Mit besten Grüßen, Jörg. Erstmal beste Grüße zurück. Und nein, ich möchte das nicht. Ich möchte AfD-Wähler nicht als Pack, geistig behindert und geistig behindert mit Hirnschlag bezeichnen. Ich habe da gestern auch nochmal mit unserem Techniker, dem Matze, drüber geredet und der sagte, das ist unfair den geistig Behinderten gegenüber, weil er ganz viele geistig Behinderte kennt, die nicht AfD wählen würden. Und darum möchte ich mich von dieser Wortwahl, also möchte ich mich in dem Fall von der Konnotation distanzieren, nicht von der Wortwahl. Alle, die meinen anderen Podcast hören und auch diesen Podcast hören, wissen ja, dass ich, sagen wir mal, zu einer sehr volkstümlichen Wortwahl neige. So bin ich und damit gehe ich um. Zweitens, ich bin Kabarettist. Und wenn ich jemanden als geistig behindert bezeichne, weil er AfD wählt, ist das ja eine freundliche Unterstellung. Also, das ist
genau, es unterstellt ja keine anderen Motive.
Genau, es unterstellt ja, dass er kein Nazi, Arschloch oder sonst irgendwas ist. Und wenn ich weiter AfD-Wähler als Pack bezeichne, ja gut, Pack ist vielleicht wirklich ein schwieriges Wort, andererseits bezeichnen die uns ja auch als Pack.
Na, das finde ich das unkomplizierteste Wort von allem, weil das, also Pack, wie würde man Pack definieren? Pack sind Leute, die kein Benehmen haben, trifft schon mal für die meisten zu. Das heißt, die machen nicht nur ein Kreuzchen, sondern die zeigen das dann wahrscheinlich auch. Sonst, also wenn jetzt jemand wirklich geheim wählt und sagt, Edge, ich zeige Ihnen nicht, was ich gewählt habe, und man anhand des sonstigen Verhaltens das nicht rausfinden könnte, könnte man ja auch sagen, der wählt vielleicht irgendwas anderes. Aber genau.
Irgendwas, was er wieder loswerden kann.
Das kenne ich ja auch von, also ich habe mal so eine, vor Jahren war der Gauland und Meuthen, als Meuthen noch in der Partei war, haben die eine Wahlkampfveranstaltung gemacht in Waldbach, in der Turnhalle, wo ich ja auch so gern auftrete. Und da hat sich ein Bündnis in Bretzfeld gegründet, so auf die Schnelle, als rauskam, oh, der kommt in 3 Wochen nach Waldbach. So, Bündnis, Personen haben sich zusammengetan.
Also ganz so eine linksgrün versifften.
Ja, genau. Also unter die Pfarrerin und noch so, also die hat das so ein bisschen angeleitet. Und der Kindergarten, wo ich auch als Kind war, der gehört ja der evangelischen Kirche. Und hat man, der Kindergarten liegt so 100 Meter entfernt oder weniger von der Halle. Und dann haben wir da eine Demo gemacht. Und oder eben nicht eine Demo, sondern ein Straßenfest für Demokratie. Und da gab es also da seitens der Polizei ganz strenge Auflagen, obwohl natürlich eine Demo hat ja darf ja erstmal immer stattfinden, aber wenn man sowas zum ersten Mal organisiert, lässt man sich von der Polizei ja gern schon einschüchtern, weil die dann sagen, oh ja, wenn das nicht ist, dann brechen wir die Veranstaltung. So einfach ist ein Abbruch gar nicht. Also wer zum ersten Mal eine Veranstaltung macht, bitte lasst euch gesagt sein, lasst euch nicht alles von der Polizei gefallen, alle Vorschriften, denn ein Abbruch, da muss wirklich was richtig aus dem Ruder laufen, was es natürlich nicht tat. Ich habe damals das größte Buffet aller Zeiten vorgefunden, weil das ja so, diese Mentalität mischte sich so. Also diese linke, sage ich mal, Gutmenschen-Mentalität zusammen mit der schwäbischen Hausfrauen-Mentalität, also mitbringen, wirklich tolle Sachen selber machen und dann einfach hinstellen. Und dadurch war das richtig ein tolles Fest mit Hunderten von Leuten. Und dann konnte man, also worauf ich jetzt hinaus will, ist, wir standen da rum und dann kamen von weit her kamen halt Leute angelatscht. Und wir dachten, wo gehen die jetzt hin? Kommen die zu uns oder biegen die ab da in die Halle? Und ehrlich gesagt, man konnte es sehen. Anhand Echt? Des Äußeren, ja klar. Also,
ach,
ja klar.
Tim.
Genau, und das ist halt leider so. Und das war jetzt tatsächlich nicht alles Pack, sondern es waren halt so vor allem so die älteren, auch meistens etwas übergewichtigen und missmutigen, meistens Männer, die dann also genau. zu diesen AfD-Reden gingen und dann die fröhlich guckenden jüngeren Frauen oder Familien, die kamen dann zu uns. Und ich finde, das muss, achtet mal bitte drauf, man kann Leuten ansehen, ob sie, ob sie hassen, weil Hass, man sagt ja, Hass macht genau. hässlich und das stimmt ja bei vielen genau. auch. Also ich finde, Alice Weidel könnte viel hübscher sein, wobei das genau. ja kein Kriterium ist, aber sie, genau. sie ist ja unfassbar hässlich, wenn sie, während sie etwas sagt, sie ist ja viel weniger hässlich, wenn sie gerade schweigt, was sie ja nicht tut. Naja, und deswegen muss man wirklich sagen, das ist eine Geisteshaltung, Pakt zu sein, das sucht sich jeder selbst aus. Und unfreundlich oder auch pöbeln oder drohend vielleicht sogar irgendwo entlang zu latschen und das ist ins Wahllokal zu gehen. Ich fand deine Schilderung anhand dieses Wortes damals, also warst ja, das ging ja drum, du warst der Wahlhelfer und hast dann von Pakt gesprochen und ich finde, das ist hat sich bei mir gleich als Bild aufgetan.
Gut, ich muss wirklich dazu sagen, es ist natürlich sehr pauschal, aber A, bin ich Satiriker, ich habe das verdammte Recht, ich habe sogar die Pflicht zu pauschalisieren. Das ist einer unserer Stilmittel. Und zweitens, es ist natürlich wirklich schwierig, dass 99% der AfD-Wähler allen anderen so einen schlechten Ruf machen. Aber das grundlegende Problem ist einfach, wer AfD wählt, interessiert sich erstens nicht für Politik. Also Entschuldigung, wer sich für Politik interessiert, wählt nicht AfD. Punkt. Und ist zweitens der Meinung, dass alle anderen schuld an der eigenen misslichen Situation sind. Und ich glaube, so Sachen wie Hass, Missmut, das Vorhandensein eines Penises, das sind schon Kriterien, wobei es natürlich auch Frauen gibt. Aber hast du zufällig jetzt den Frauenanteil der AfD-Wähler im Kopf?
Nee, nicht genau. Der ist etwas niedriger. Aber
weit unter 50%.
Von was?
Weit unter 50% der Frauenanteil der AfD-Wähler.
Ach so, du meinst, von allen AfD-Wählern sind unter 50% Frauen. Ja, ja, auf jeden Fall.
Weit unter 50, würde ich sogar sagen. Und was die Mitgliedschaft betrifft, ist es ja noch mehr. Mhm. Also es ist ja wirklich eine reine Würstchenparty inzwischen. Weswegen ich der Meinung bin, dass die an der Weile so lange wie möglich festhalten.
Das ist denen egal. Die könnte auch jemand anders sein. Aber die hat sich natürlich hervorgetan. Die war die erste Fraktionsvorsitzende neben Gauland, wo klar war, der ist eigentlich schon halb in Rente. Und die hat halt diesen Wandel gemacht, als es darum ging, war ja Teil des Flügels, der den Höcke ausschließen wollte. Und irgendwann hat sie sich mit ihm ja quasi unausgesprochen ausgesöhnt und gesagt, nee, das lassen wir jetzt unter den Tisch fallen. Und sie hat die Seiten gewechselt, also einfach aus Opportunismus. Und seitdem ist sie die Mächtigste. Und dann hat sie natürlich noch so einen Kasper an die Seite gekriegt wie Chrupalla.
Hast du das Sommerinterview gesehen?
Ja.
Wie er krampfhaft versucht hat zu verbergen, dass sein Lieblingsbuch Mein Kampf ist?
Ja. Naja, also ich weiß, er hätte ja vorbereitet sein können, weil er vor inzwischen, wann war das, vor der letzten Bundestagswahl 2021 gefragt wurde, was sein Lieblingsgedicht ist. Und dann wurde es schon zurückgerudert und gefragt, na, okay, wenn es kein Lieblingsdichter, ja, und dann nannte er eigentlich den man am wenigsten nennen sollte als AfDler, nämlich Heinrich Heine. Und ich meine, jetzt hätte er sich ja irgendwie mal ein Buch von Heinrich Heine merken können, was er gern liest, was er jetzt dem Herrn Preis von der ARD erzählt nach seinem Lieblingsbuch.
Das erinnert mich da immer daran, dass Oliver Kirchner, der Fraktionsvorsitzende der AfD im Sachsen-Anhaltischen Landtag, ja mal bei uns in unserer Internet-Late-Night-Show Norm zu Gast war und er da selber ein Lied spielen wollte. Und zwar Singapur von Keimzeit, was so ungefähr das Linkeste ist, was man sich vorstellen kann. Aber gut.
Und hat er es gemacht?
Ja, natürlich.
Ja.
Naja, es ist so, dass sein Vater war zu DDR-Zeiten Tanzmusiker und der ist so auch so aufgewachsen, kann auch relativ gut Gitarre spielen und so. Und hat dann einfach Singapur von Keimzeit gesungen. Und dann haben gesagt, Herr Kirchner, Sie wissen schon, dass das. Ist ja auch so ein grundsympathischer Mensch. Nein, er ist für einen AfDler erstaunlich umgänglich. Mhm. Das muss man wirklich sagen.
Ja, aber dann ist es ja umso gefährlicher, wenn man den dann auch, was weiß ich, also wenn man den ein Lied spielen lässt, während man ihn eigentlich interviewen will, also die anderen.
Nein, es war so, wir haben das ja jeder Partei angeboten und jede Partei, also ist auch jede Partei gekommen und die haben dafür auch bezahlt, allerdings alle Parteien haben dafür bezahlt, also insofern hat sich das ja wieder ausgeglichen und wir haben den, weil das ja noch zu Corona-Zeiten war, denen angeboten, sie können einen Künstler ihrer Wahl bezahlen, der während der Sendung auftritt. Das hat keine Partei gemacht. Die CDU hat auch selber gespielt, weil der Andreas Schumann, der eine Kandidat von der CDU, ist Vorsitzender des Landesmusikrates, glaube ich. Der hat Trompete gespielt. Und die AfD hat auch gesagt, also alle anderen haben überhaupt keinen Künstler irgendwie gezeigt. Und die AfD hat Kirchner auch gesagt, nee, ich spiele selber. Mhm. Deswegen kam das zustande, dass der überhaupt gespielt hat.
Naja, also jedenfalls, Sympathie ist mit ganz klitzekleinen Ausnahmen nicht das Wort der Wahl.
Genau. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal, ich will mich nicht entschuldigen, sondern ich möchte, wenn euch meine Wortwahl ab und zu mal nicht passt, wendet euch an Tillmann, der führt eine Liste.
Genau.
Und er wird euch garantiert eine Folge nennen, wo ich schon was Schlimmeres gesagt habe.
Ja, so schlimm bin ich jetzt auch nicht, aber ehrlich gesagt, wenn ihr Pakt seid, dann entschuldigen wir uns bei euch, dass ihr seid, denn man muss es nicht sein. Man kann sich auch einfach ein anderes Leben aussuchen.
Aber ich glaube, wenn ihr das seid, hört ihr auch diesen Podcast nicht. Also oder es gibt ja Hate Hearing.
Ja, Leute, glaube, die einen niedrigen Blutdruck haben, also und uns nicht mögen, bitte hört uns.
Genau.
Hilft.
Und wir kriegten gestern noch eine E-Mail von einer Dame, der das Sommertheater ausgesprochen gut gefallen hat, fand sie ganz toll. Aber Worte wie Nürnberg oder Führer gehen natürlich gar nicht.
Worte wie Nürnberg?
Genau, Worte wie Nürnberg und Führer gehen natürlich gar nicht. So, Führer, übrigens ganz kurz, Tillmann hat es ja auch gesehen, aber es gibt eine Stelle im Programm, wo Heiko den Bühnenbauer Kasalek spielt, der meint, er kommt aus einer langen Bühnenbauertradition. Schon der Großvater baute in Nürnberg richtete in Nürnberg politische Veranstaltungen aus. Das geht natürlich gar nicht. Und Führer, Tobi sagt irgendwann, Heiko sagt, wir sind eineiige Zwillinge, eineiig wie der Führer. So. Und dann haben wir uns ein bisschen zu Herzen, vor allem, wir waren uns ja nicht sicher, warum geht das nicht? Weil das Begriffe sind, die bäh sind, die man nicht sagt, oder weil man den Führer nicht beleidigt. Also wir waren uns jetzt gerade nicht ganz sicher, in welche Richtung schlägt das aus.
Nee, ich glaube, das ist schon eher so gutmenschenhaft. Also, oh nee,
ja, glaub ich auch.
Die Nazizeit war so schlecht, da darf man keinen Gag in Anspielung machen. Aber es gab ja mal einen bei diesem Madame Tussauds in Berlin, gab's ja mal so eine Hitler-Figur und die gibt's jetzt nicht mehr oder die wird jetzt ganz gut hinter Glas, glaube ich, verpackt, weil dem einer mal den Kopf abgeschlagen hat. Ja, der hat's dem Führer aber so richtig gezeigt.
Ja, das sind die Leute, die Wahlzettel durchstreichen. Ja. Okay, aber ich meine, die Gesinnung dahinter ist ja durchaus zu begrüßen. Bei Tobi hat sich das dann zu Herzen genommen, also Nürnberg haben wir drin gelassen.
Aber warum nehmt ihr euch denn so einen Scheiß zu Herzen, ganz ehrlich?
Warte. Okay. Mein Bruder hat dann aber an der Stelle gesagt, wo Heiko sagte, wir sind eineige Zwillinge, sagte mein Bruder nicht mehr eineig wie der Führer, sondern er sagte eineig wie Hitler. Und das ist dann natürlich besser.
Ja,
also, natürlich ist es Quatsch, schon allein weil das Publikum Unterschied gar nicht
mitkriegt. Man kriegt ja manchmal Reaktionen, wo man denkt, damit soll ich jetzt vielleicht, also damit mache ich jetzt einfach gar nichts, weil das einfach Unsinn ist.
Ja, natürlich, aber wir fanden es halt wütend intern sehr lustig. Aber natürlich ist man als Kabarettist, als Satiriker, als Komiker, begibt man sich natürlich immer in die Gefahr, dass man wegen seiner Wort, also wenn man wegen seines Inhalts kritisiert wird, ist ja noch was ganz anderes, aber dass man vor allem wegen seiner Wortwahl kritisiert wird.
Naja, es ist ja so eine Art, es ist zwar keine mediale Öffentlichkeit, also weil es ja niemand ins Internet streamt in dem Moment, aber es ist halt eine Öffentlichkeit von diesen Leuten, die da sind und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von denen jetzt nach der Show irgendwas postet, ist ja wirklich sehr gering, aber manchmal passiert's. Und natürlich ist man für das, was man sagt, auch verantwortlich. In dem Sinne, dass es erstens stimmt. Also mich nervt zum Beispiel auch immer, wenn Kabarettisten Fakten nennen, die nicht stimmen oder die so oder so Geraune oder so, dass man eine Anspielung macht, die
schlampig zusammengegoogelt,
oft auch Halbwissen, oft auch Sachen, was weiß ich, wenn man jetzt über die EU lästern würde und sagen, die böse Gurkenkrümmung, ja, und die, der Eingeweihte weiß, die gibt's gar nicht mehr und so. Also Sachen, die dann letztlich auch nicht treffen. Man schießt auf die Gurkenkrümmung und die gibt's gar nicht mehr. Heißt, man hat nicht getroffen. Und so muss man natürlich schon gewissenhaft sein eigenes Programm gestalten, dass man da standhält. Weil, oder wenn man jetzt zum Beispiel den Vornamen eines Politikers, was weiß ich, oder die berühmten Kretsch-Boys in Sachsen und Baden-Württemberg, wenn man die verwechselt und gegen einen von beiden irgendwas sagt, dann ist es gleich weniger wert, weil man den ja offenbar nicht kennt.
Genau.
So, okay, aber wir haken jetzt diese Kritikrunde ab und wollen weiter kritisieren, weil ich nämlich, also...
Du willst dich selber kritisieren.
Ja, also wir haben ja tatsächlich in den letzten paar Folgen öfter mal was gesagt, was genau zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon perdu war, hat mit den aktuellen Entwicklungen zu tun, dafür kann man nichts. Wir wollten es ja trotzdem machen und es ist ja auch interessant zu spekulieren. Jetzt war es nur so, in Frankreich gibt es jetzt erstmal keine Regierungsbildung und der Premierminister Attal, der seinen Rücktritt, wie man es im Verfassungsjargon sagt, angeboten hat. Dieser Rücktritt wurde netterweise dankend abgelehnt vom Präsidenten. Also der macht jetzt erstmal weiter. Jetzt ist erstmal Olympia. Ist natürlich auch ein toller eine tolle Situation, wenn man da Olympia hat und die Staatsspitze weiß nicht, ob sie überhaupt noch existiert oder nicht. Übrigens interessante Parallele zu vor 52 Jahren. Wo war Olympia vor 52 Jahren?
Da muss ich erstmal zurückrechnen, wann vor 52 Jahren war. 72. War da Olympia, weiß ich nicht.
Bei uns.
Ah ja. Ach, München, na klar.
Genau, und gleichzeitig war ja die damalige erste sozialliberale Koalition gerade, naja, nicht zerbrochen, aber sie hatte ihre Mehrheit verloren. Es gab das konstruktive Misstrauensvotum, was aufgrund von, wie wir später erfahren haben, Bestechung durch die Stasi.
Gerüchte.
Genau, aber es reichte, zwei Abgeordnete zu bestechen und die hat man später ja auch identifiziert. Und einen Tag später, nach dem Misstrauensvotum, ist der Haushalt gescheitert, sodass die Regierung im Grunde geplant hatte, im Herbst, was dann im November auch kam, die Neuwahl zu machen. Eine sehr ähnliche Situation, könnte man sagen. Naja, und wie gesagt, Frankreich muss jetzt irgendwie sich mal zurechtrütteln, macht auch eine Sommerpause, wahrscheinlich haben sie sich von uns abgeguckt.
Ja, wie jeder.
Und dann gab es ja noch, also dieser Bardella, der Chef des Rassemblement National, der wurde ja nicht Premierminister, wie es sich nach dem zweiten Wahlgang rausstellte. Und dann sagte er einen Tag später, Mensch, dann werde ich einfach Fraktionsvorsitzender im Europaparlament. Also er hatte ja ein Mandat. Das hätte er dann zurückgeben müssen, wenn er in Frankreich geblieben wäre als Regierungschef. Aber er hat sich saufen gelassen. Und dann war einfach direkt am Tag danach, kam ja diese Fraktion zusammen, Patrioten für Europa. Der RN hat sich offen gehalten, ob er da mitmacht. Wenn, angenommen, die hätten jetzt die Regierung bekommen, der RN, dann hätten sie wahrscheinlich oder möglicherweise hätten sie dann in die weniger radikalen Reformer wechseln können zu Meloni, weil das sozusagen die sind, die ein bisschen am Kuchen der Macht partizipieren. Die haben auch Ausschussvorsitze und die haben auch einen Vizepräsidenten des Europaparlaments. Und stattdessen hat sie gesagt, nee, also wenn ich jetzt nicht, weder wenn wir jetzt weder regieren, noch, das hat Ulrich Wickert auch am Wahlabend gesagt, ihr wird klar geworden sein, dass sie 2027 auch nicht Präsidentin wird, weil eben immer die Mehrheit der Bevölkerung immer gegen sie sein wird. Und da hat sie jetzt gedacht, also die Le Pen, okay, dann gehe ich jetzt wieder zusammen mit den Deppen sozusagen. Aber es gibt jetzt noch eine weitere Entwicklung, es gibt noch eine rechte Fraktion, die AfD hat es nämlich tatsächlich geschafft.
Das hat meine Frau mir gestern im Auto vorgelesen, ich wär fast während der Fahrt ausgestiegen.
Genau, also die magische Grenze, aus irgendeinem Grund konnten diese magische Grenze tatsächlich überschreiten von 23 Abgeordneten und vor allem von 7 Staaten.
Es sind jetzt, was ich viel schwieriger finde, 23 Abgeordnete,
genau,
finden sich schon.
Aber also es sind jetzt 25 aus 8. Und das heißt, meine Prognose wäre, dass sie auch nicht die ganze Wahlperiode durchhalten.
Wollte ich gerade sagen, also das ist ja, die solche Fraktionen sind ja
also es ist so, dafür aus. Von diesen 8 Fraktionen sind natürlich sind fast alle aus der AfD, also 14, also mehr als die Hälfte sind aus der AfD. Dann haben wir noch jeweils...
Was mit dem Kollegen Krah ist denn der?
Der ist nicht dabei, den haben sie tatsächlich, weil das war wahrscheinlich die Bedingung. Dann aus Bulgarien und Polen sind jeweils 3 und aus 5 Ländern sind nur einer. Das heißt... es müssen eigentlich nur 2 rausgehen und dann kann man es nicht mehr machen. Übrigens Reconquête, also diese französische, noch rechtere Fraktion, die war vorher bei den Reformern, also das ist nicht immer alles ganz einzuordnen.
Also Moment, dafür empfehle ich die letzte oder vorletzte Folge der Anstalt, wo die das mal genau aufgedröselt haben. Ja. Also die haben diese ID-Fraktion und die EKR-Fraktion und so und haben also da ging es um die Brandmauer gegen die AfD und da haben die genau eingezeichnet, wo die Brandmauern da lang gehen. Gerade im Europaparlament ist das sehr kompliziert.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt die Brandmauer fester steht als vorher. Weil es gibt jetzt sozusagen aus irgendwelchen Gründen gibt es halt, vor allem aus diesen Gründen, dass die AfD das Problem ist, gibt es halt nicht nur eine rechtsextreme Fraktionen, nämlich die heißen ja jetzt Patrioten, genau, sondern es gibt jetzt noch die noch weiter Rechten, nämlich die heißen Europa souveräner Nationen. Und die sind beide eben am weitesten rechts. Und dadurch konnten die Konservativen und Reformer jetzt die paar Leute loswerden, die da noch das Problem waren. Also Reconquête, Vox aus Spanien. Das heißt, das sind jetzt quasi, homogen, anti-russisch und sozusagen pro, naja, pro parlamentarische Demokratie, vielleicht mit Abstrichen die Peace-Partei.
Sagen wir mal extrem konservativ.
So, und das bedeutet, dass es jetzt, dass sie jetzt wieder am Kuchen der Macht partizipieren können. Die beiden anderen Fraktionen werden sicher keinen Vizepräsidenten kriegen und auch nicht so richtig beteiligt sein, wobei ich das mich da auch wieder täuschen könnte. Also ich glaube tatsächlich, dass die Grenzen zwischen den Fraktionen jetzt logischer verlaufen als in der letzten Wahlperiode. Und natürlich, die Mehrheitsfindung von Ursula von der Leyen ist ja noch nicht abgeschlossen. Sie muss ja jetzt sich trotzdem überlegen, nehme ich jetzt die Grünen mit rein oder die EKR oder schaffe ich sogar beide?
Naja, also ich würde in ihrer Stelle natürlich eher auf die Grünen setzen wollen, weil das natürlich auch, glaube ich, die Arbeit leichter macht im Parlament. Aber es liegt an ihr.
Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also die EKR, also da kommt eben auf die Gesetze drauf an. Aber sie hat ja jetzt mit dem Green Deal gar nicht mehr so viel zu laufen. Und die EKR, dazu kommt, dass die Grünen gar nicht so groß sind. Also laut aktueller Statistik, das kann sich dann im Kleinen immer noch ändern bis zum 16., wo sich das Parlament trifft. Also EVP ist stärkste Fraktion mit 188, S und D, also Sozialdemokraten und Demokraten, Sozialisten und Demokraten sind 136, also zweitstärkste, und die drittstärkste sind dann schon die Patrioten. Also das heißt, die paar Leute, die quasi von der EKR gewechselt sind, also Reconquête und Vox, die haben den Ausschlag gegeben, quasi dass die Patrioten mit 84% vor der EKR mit 84 Sitzen, vor der EKR mit 78 Sitzen liegen und die wiederum vor den Liberalen mit 77. Also das ist knapp.
Und die Grünen?
Die Grünen sind 53, also die sind auf Platz 6 erst, genau. Danach kommen die Linken mit 46 und die kleinste, nämlich die achte Fraktion, so viel gab es noch nie, die achte Fraktion sind haben 25, nämlich das sind die Souveränisten oder souveräne Nationen. Also das ist jetzt im Grunde die Mitteparteien, die hätten eine Mehrheit, wenn sie alle monolithisch abstimmen würden, was nicht der Fall ist. Also es wird noch spannend.
Naja gut, das ist ja das Schöne, es gibt ja keinen Koalitionsvertrag im Europaparlament und da kann man ja von Gesetz zu Gesetz tatsächlich gucken, wie man sich seine Mehrheit
zusammenkramt. Also das Relevante ist jetzt erstmal die Nominierung als Kommissionspräsidentin, und da gibt nur einen Versuch. Da gibt es nur einen Versuch, um die relative Mehrheit, also da brauchen wir nicht die absolute, aber die relative, oder die Mehrheit der Abstimmenden, die braucht man, genau. Und das ist kein Spaziergang, aber es ist sicherlich zu schaffen.
Naja, ich muss jetzt nochmal kurz zur EKR, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die sozusagen die Positionen vertritt, die die CDU in den 50er Jahren vertreten hat. Also,
oder auch in den 90er Jahren.
Naja, in den 90ern ging es schon.
kommt aus, also in der Gesellschaftspolitik auf jeden Fall noch später. Also naja, Stichwort gut, okay. Ehe für alle oder Stichwort...
Habe ich jetzt Nikita Miller, Comedian aus Berlin, um russischer Abstammung, der sagte, Leute, wenn ihr gegen die Homo-Ehe seid, dann heiratet keinen Homo.
Ja, also das oberste Prinzip, andere in Ruhe zu lassen, um selbst in Ruhe gelassen zu werden, das glaube ich, bis wir sowas mal als Gesellschaftsvertrag haben, das dauert noch 2-3 Jahrhunderte, bis das alle verstanden haben, wie einfach es dann ist, zusammenzuleben. Naja.
Das ist richtig. So.
So, das waren also diese, was wir, naja, einerseits Korrekturen, andererseits aber auch Aktualisierungen. Du hattest noch eine, oder es gab noch eine Aussage zum Thema Verdi, also das hat mich interessiert, weil du hattest gesagt, Jugoslawien war der häufigste Gegner Deutschlands bei EMs und WMs.
Turnieren,
also und das stimmt sogar.
Das habe ich von Harald Schmidt.
Genau, also bis 1998 waren die sogar sozusagen die einsame Spitze als Gegner. Ich weiß nicht, warum man so oft auf die traf.
Zufall.
Und Zufall. Und irgendwann hörte das ja auf zu existieren. Übrigens, interessanterweise, bei der WM 2006 in Deutschland spielte ein Land mit, das hieß Serbien und Montenegro.
Genau.
Und das gab es zu dem Zeitpunkt schon ein paar Tage lang nicht mehr. Es gab ein Unabhängigkeitsreferendum in Montenegro.
Genau, und dann hatten die sich getrennt in Serbien und in Montenegro. Und jetzt ist ja Montenegro auch wieder getrennt in Monte und Negro, ne?
Genau, und aber nur, die haben auch noch eine Mannschaft zusammen. Aber es war witzig, genau. dieses Land. Und es legte dann auch einen der schlechtesten WM-Auftritte aller Zeiten hin. Die hatten am Schluss eine Tordifferenz von -8 bei den Gruppenspielen.
Wow, also
gegen
die haben
Argentinien haben sie 0-6 verloren, weil sie einfach nicht mehr existierten. Das ist auch, glaube ich, etwas demoralisierend.
Genau.
Übrigens die häufigste Paarung, Spielpaarung bei Weltmeisterschaften. Es gibt zwei Paarungen, die 7-mal bisher vorkamen. Hm. Magst du mal raten?
Ist in einer davon Deutschland dabei? Ist
ja, ja
nicht ganz unwahrscheinlich.
Ja.
Tatsächlich, gut.
Auch ein Dauerrivale, kann man sagen.
Ja, Deutschland-England oder Deutschland-Italien?
Nee, Deutschland-Argentinien sogar.
Ah, Argentinien.
Siebenmal
okay,
gab es das.
Wow.
Und was ist aber, und das andere, die andere
Paarung. Und die Bilanz ist ja, also zumindest, weil wir sind ja dreimal in Endspielen aufeinander getroffen.
Ja.
Einmal haben wir verloren, zweimal haben wir gewonnen.
Genau. Also die Bilanz ist positiv. Die Bilanz
genau.
ist. Aber dann gibt es noch eine Paarung Brasilien-Schweden, ist auch 7-mal bisher
Ach.
Passiert. Schweden spielt ja eigentlich fast auch immer mit. Die hatten nur
genau.
noch nie ganz.
Und immer gar nicht so schlecht.
Aber
meistens
im
Viertelfinale ja. ist ja normalerweise locker drin.
Mhm.
Okay.
Und übrigens, Deutschland-Schweden trafen bis 2002 im Finale nie aufeinander. Das war also, obwohl die eigentlich die beiden Mannschaften sind, die eigentlich immer am meisten dabei waren und am meisten gewonnen hatten. Also
und auch in jedem Turnier.
In
also
jedem
Deutschland
Turnier.
Und Brasilien zum Beispiel treffen ja nicht in jedem Turnier aufeinander.
Genau, also immer in verschiedenen Gruppen und wenn dann nur in der K.O.-Phase, also damals im Finale und dann nochmal 2014 im Halbfinale und sonst nie. Also die haben sich nie getroffen. Das ist total witzig.
Ah, okay.
So,
das ist Fußball.
Aber das ist, war die Präzisierung noch zum Thema, wer wie oft sich getroffen hat.
Ja, okay.
Und jetzt aktuell sind die, also sozusagen, wenn man EMs und WMs zusammenzählt, sind Italien und Spanien bisher also die häufigsten Gegner gewesen mit jeweils 9 Spielen.
Mhm.
Spanien ja kürzlich sogar sehr trauernd. Vor wenigen Tagen. So, damit hätten wir das alles abgehakt. Und jetzt wollten wir noch kurz, wir sind natürlich schon wieder weit über der Zeit.
Ja.
Aber was hältst du davon, dass Annalena Baerbock keine Kanzlerkandidatin wird?
Ich habe das gelesen. Und kennst du diese Nachrichten, die man so weiter swipet, wenn man so, also ich habe so spontan gesagt, und Tillmann nimmt nicht am Schönheitswettbewerb Mr. Deutschland teil. So. Also das ist,
Naja, weil ich ziehe meine Kandidatur immer zurück, weil wenn ich sehe, Sebastian kandidiert, dann habe ich null Chancen.
Nee, ich denke einfach, du willst den anderen eine Chance geben. Und das ist ja das Ding. Ist ja sonst unfair, wenn du teilnimmst. Ne? Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also erstmal, dass die Grünen überhaupt die Chuzpe haben, nochmal einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, finde ich schon mutig. Und dann, dass es nicht nochmal Frau Baerbock... jetzt mal ganz ehrlich. Gibt es irgendjemanden, der diese... Weiß ich nicht, das ist so...
Das Interessanteste an der Nachricht ist, dass sie das Interview CNN gegeben hat. Also das war gar nicht irgendwie in einem deutschen Medium.
Ah, ich vermute Folgendes, dass die dann fragten, und wollen sie nochmal als Kanzlerkandidatin antreten? Und dass Frau Baerbock dann wirklich so, was? Nein?
Naja, aber es ist ja schon so, also ob die Grüne Kanzlerkandidatur aufstellen, das wird sich ja jetzt im Herbst wahrscheinlich beim Parteitag erst klären. Also das ist nicht ausgemacht, es ist sehr wahrscheinlich, aber...
Und das klingt jetzt erstmal unwichtig, aber es ist ganz wichtig für die Grünen, weil wenn sie keinen Kanzlerkandidaten aufstellen, dann müssen sie ja Spitzenkandidaten aufstellen und das wären ja dann wieder mindestens 2.
Ja, ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund, warum sie es machen, sondern es ist eher Prestige und man muss ja nicht... Also das hat man ja beim letzten Mal gemerkt, man muss ja nicht auf Platz 1 in den Umfragen stehen oder Platz 2, sondern es reicht auch Platz 3. Und weil es nämlich die Möglichkeit gibt, die Scholz ja auch letztes Mal genutzt hat, der lag auf Platz 3 ganz lange. Und das heißt, man muss nur...
Und völlig berechtigt.
Genau, und dann hieß es ja, wenn wir sozusagen den zweiten überholen, dann können wir mit dem zweiten eine Koalition machen gegen den dritten. Im Idealfall oder mit dem zweiten und noch einem weiteren, was auch immer. Aber rechnerisch ist es möglich und sinnvoll, wenn man, natürlich die AfD wird vielleicht auch eine Kanzlerkandidatin aufstellen, das ist aber dann natürlich für den Arsch. Das heißt, die kann man rausrechnen, selbst wenn die Grünen, wie sie ja aktuell, doch aktuell sind sie ja, glaube ich, auf Platz 3 nach CDU, CSU und AfD und die SPD liegt da dahinter, glaube ich.
Nee, die Grünen liegen hinter
der SPD. Die Grünen liegen dahinter, aber das heißt, sie sind von den Mitteparteien auf Platz 3 und da kann man schon noch sagen, okay, jetzt ist natürlich die Frage mit 12-13% muss man das, aber man will ja darauf nicht verharren, sondern man muss ja signalisieren, ja, wir trauen uns mehr zu. Also insofern glaube ich, dass an einer Kanzlerkandidatur kein Weg vorbeiführt und dass es auch gar nicht so unsinnig ist. Die Frage ist halt, ob die was dann die Serie, also die zum Beispiel das Fernsehen macht, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wenn es dann TV-Duelle geben soll, wie man das gestaltet. Letztes Mal gab es ja auch Kritik, dass die Grünen quasi beteiligt werden am TV-Triell, obwohl sie hinterher nur 15% hatten, wobei man das ja vorher nicht wissen kann.
Zu dem Zeitpunkt hatten aber die Grünen die größte Chance, den Kanzler zu stellen. Das wäre Irrsinn gewesen, sie nicht dran zu beteiligen.
Das ist der Grund. Man muss immer von den aktuellen Umfragen ausgehen und dann eben auch diese bei einer...
Ja.
Und dann das mit einbeziehen. Nicht nur, ob sie die stärkste oder zweitdrittstärkste sind, sondern ob es möglich ist, dass sie die Kanzlerin stellen werden. Und dann kann man, es wird ja jetzt Habeck werden, ist ja wohl eindeutig klar.
Das ist relativ sicher, so wie es auch Friedrich Merz werden wird bei der Union.
Genau.
Wo ich mir noch nicht sicher bin, ist, wer es bei der SPD wird.
Ach Quatsch, weißt du, das sind so Traumtänzer.
Das war ein Scherz, so, okay. Satiriker, hallo.
Nein, aber es gibt ja Leute, die jetzt den Pistorius seit Monaten hochschreiben als Kanzlerkandidat.
Ja, ja.
Und das ist einfach, so funktioniert Politik nicht. Das sieht man ja an Joe Biden, da heißt es, der ist ungeeignet, jetzt muss jemand anders kommen. Nee, muss gar nicht, sondern da bin der Meinung, dass er es nicht bringt, muss vor allem derjenige sein, der es nicht bringt. Und wenn er es nicht ist, dann bleibt er.
Und den amerikanischen Wählern muss halt klar sein, dass sie Kamala Harris wählen. Egal, was passiert.
Ja, das auch. Aber das ist denen ja dann auch im Wesentlichen klar. Aber
Wer Biden wählt, wählt, glaube ich, hauptsächlich nicht Trump. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Ziel. Und darum hoffe ich, dass nicht so viele sich dann auf den Kennedy stürzen.
Naja, also, würde ich sagen, vertagen wir die weiteren Spekulationen. Wir machen quasi auch nach der Sommerpause dann auch wieder in jeder Folge einen Spekulationsblock
über Joe Biden. Genau, den wir dann in der nächsten Folge wieder korrigieren können. Nee, jetzt aber nochmal ganz kurz zurück. Also wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen, dass wir diese Kanzlerduelle sowieso oder Trielle oder so sowieso für kompletten Spaß hinhalten, weil Deutschland so nicht funktioniert. Und jetzt könnte ja Christian Lindner auf die Idee kommen, sich selber auch als Kanzlerkandidaten auszurufen. Weil Guido Westerwelle zum Beispiel hat das ja auch schon mal gemacht. Und dann hätten wir ja einen Kanzlerquartell.
Ja, aber der hat sich dann ins TV-Duell einklagen wollen und hat es nicht geschafft, sowohl die Sender als auch die Gerichte haben gesagt, nee, er hat keine reelle Chance. Das ist egal, wie er heißt oder wie seine Posten heißt. Er hat einfach keine Chance und deswegen wird er da nicht mit eingeladen.
Oder die AfD, ich weiß nicht, ob die AfD die Weidel zur Kanzlerkandidatin macht. Auch die müsste dann ja. Und dann zack, sind wir wieder bei der Elefantenrunde. Und dann können wir es doch gleich so lassen. Dann können wir es doch gleich wieder so.
Genau, und in so eine Runde, das ist ja vor der Europawahl passiert, da hat sich das BSW ja einklagen dürfen, weil es hieß, wenn da die Linkspartei vertreten ist, die da damals in den Umfragen unter 5% lag, dann muss auch eine Partei, die über 5% liegt, und zwar stabil eingeladen werden. Da kann man, finde ich, durchaus anderer Meinung sein, aber das ist mit neuen Parteien auch immer passiert. Also in den Runden von allen Parteien oder in den kleinen Runden ist immer, 2005 zum Beispiel, ist die Linkspartei mit aufgenommen worden, obwohl sie noch nicht im Bundestag saß, und 2017 die AfD. Also das ist eine Art Gepflogenheit, dass man, wenn es um alle Parteien geht, dann nimmt man schon die mit rein, die höchstwahrscheinlich mit im Parlament landen werden.
Na, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir können das ja durch, spekulieren wir kurz durch. Wir haben ja, wie gesagt, wir haben jetzt, März ist klar. März ist klar.
Auch diese Tradition erhalten wir bitte aufrecht.
So, März ist klar. Habeck ist relativ sicher, über Scholz braucht man, glaube ich, nicht zu diskutieren. So, FDP. Es ist Lindner, der ist relativ sicher am Sattel, oder?
Ja, ich meine, der wird sich jetzt erstmal so ein bisschen zurücklehnen, weil er ja bei den Haushaltsverhandlungen gewonnen hat. Also das ist eine Stärkung für ihn. Also was heißt gewonnen? Also er hat sein Ziel erreicht. Die Schuldenbremse wird nicht gelockert, egal wie uns die Welt hier um die Ohren fliegt.
Genau. Da kommen wir auch, die Bundesregierung hat sich auf den Haushalt geeinigt. Aber entschuldige, hat dich das überrascht?
Ja und nein. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen unfair, weil die Meldung des Tages wären eigentlich die Briten gewesen und
ja,
dann kommen die und sagen, wir haben den Haushalt. Mich hat es wirklich überrascht, dass die Schuldenbremse so unantastbar ist, dass die FDP offensichtlich so mächtig ist. Dieses, und im Gegenteil, man hat ja im Dezember vereinbart, wir behalten uns eine Notlage vor für zwei Fälle, nämlich falls das Hochwasser im Ahrtal nochmal hochkommt. Ich weiß nicht, was da jetzt sozusagen so unberechenbar dran gewesen wäre an den Kosten für dieses Hochwasser. Und zweitens, falls die Situation in der Ukraine sich verschlimmert. Und das tut sie ja. Sozusagen, man braucht dringend mehr Hilfe für die Ukraine. Und das heißt, man hätte sich locker auf diesen Beschluss vom Dezember oder auf diesen Vorratsbeschluss vom Dezember stützen können. Und das hat man nicht gemacht. Und das hat mich wirklich gewundert, dass es ja jetzt wirklich religiöse Züge annimmt mit der Schuldenbremse.
Ja, aber ich glaube, da ist ja auch immer noch so ein bisschen Wirkung, dass man dann hinterher noch was machen kann. Also, dass man dann kurz vor der Wahl sagen kann, hier, ach, jetzt lockern wir doch und ihr kriegt noch das Geschenk und das Geschenk und das Geschenk. Das kann man ja nicht vorher festlegen.
Ja, aber das wird auch nicht passieren. Also Wahlgeschenke werden sicher nicht, also so diese Wohltaten, die sich die SPD so sehr wünscht. Also wobei das ist ja auch alles eingehalten worden. Ich habe es auch nicht verstanden, wie das jetzt in einen Hut geht, dass also die Rente mit 63 bleibt und alle Wohltaten bleiben so, wie sie sind.
Das kann ich dir sagen, wie die das machen. Die machen das mit Wunschdenken.
Naja, und sie rechnen
tatsächlich mit... Und hinterher, wenn die Schuldenbremse gerissen wird, heißt es dann wieder, ach, das konnte ja keiner ahnen.
Genau, also sie rechnen mit einem höheren BIP, das muss ja erstmal eintreten.
Genau.
Und sie sagen, ja, mit unserer Stärke, die wir jetzt demonstrieren, da tritt auch das Wachstum höher ein. Und da das ja in Prozent vom BIP gemessen wird, die Schulden, kann man eben diese 0,35%, die im Grundgesetz stehen, ja auch ein bisschen höher setzen. Ja.
Genau. So, aber um jetzt nochmal zu, also wir haben die Haushaltseinigung, die Ampel ist jetzt erstmal bis Ende des Jahres safe. Es sei denn, Christian Lindner pullert jetzt noch Olaf Scholz auf den Tisch. So, dann gehen wir mal zur Linkspartei. Ja, also ich glaube, BSW brauchen wir nicht diskutieren, ist klar, wer da Spitzenkandidat wird. Ich vermute Amira Muhammad Ali. So, AfD, treten die mit Zweien an oder wird die Weidel Kanzlerkandidatin?
Also ich vermute, dass die Weidel das allein macht. Weil diese Doppelspitze, also die wollten die Doppelspitze ja schon immer abschaffen. Und
trauen sich aber nicht wegen Höcke?
Nee, ich glaube nicht. Sondern ich glaube, dass die sich gegenseitig so dann doch noch so misstrauen, dass sie sagen, nee, lieber machen wir zwei von denen. Und aber die Möglichkeit laut Satzung besteht, dass man nur eine Person wählt. Aber naja, das ist halt trotz allem immer noch eine zerstrittene Partei. So harmonisch sie nach außen sind, da gab es ja die Szene also nicht auf dem Parteitag der AfD, sondern auf der Pressekonferenz, es war in so einem Keller irgendwo, und erst einmal hat die Weidel alle mehrere Minuten stehen lassen, die ganzen Vorstandsmitglieder standen schon da rum, ja, und dann kam die Weidel und dann hieß es, sind sie wütend, weil sie 5 Stimmen weniger haben als oder 8 Stimmen weniger haben als ihr Kollege, ach, sie wollen die paar Stimmen, und dann kurz darauf, so, ich muss arbeiten. Und dann rannte sie, also die rennt ja immer ganz schnell überall raus. Das ist ja so ihr Hobby und ihre Sportart, vielleicht Weltrekordlerin, rausrennen und also rausgerannt. Und dann wollte Chrupalla ansetzen, gibt es noch Fragen? Und dann rief sie, und ihr auch alle. Also richtig wie so eine Hundemama, so Kommando. Und dann mussten alle aus dem Raum spazieren. Und das ist schon ein starkes Stück gegenüber dem eigenen gleichberechtigten Co-Vorsitzenden.
Genau. Ja, er hat ja bei der Wahl wesentlich weniger Stimmen bekommen als sie.
Mehr.
Ach, er hat mehr Stimmen.
Genau, deswegen war sie ja so angepisst.
Ah. Dann habe ich da irgendwas. Egal, ist jetzt auch
nicht. Nee, bei der letzten Wahl hat er weniger. Da hat er, also im Grunde ist er der Schwächere, aber das, wie solche Parteiergebnisse, also solche Wahlergebnisse dann zustande kommen, Unzufriedenheit und so weiter, also das ist mehr oder weniger Zufall.
So, dann reden wir dann ganz kurz über die Linkspartei. Wir holen die Gysi nochmal aus dem Schrank. Nein.
Nein, nein, nein. Also ich glaube, es gibt ja jetzt den Plan, dass die beiden aktuellen Vorsitzenden wahrscheinlich zurücktreten, aber es noch nicht wissen. Das ist ja immer besonders, weckt immer besonderes Vertrauen in den potenziellen Wählern, die man nicht hat, wenn die eigenen Vorsitzenden noch nicht mal wissen, ob sie Bock weiter haben oder nicht. Also so ein Rücktritt quasi anzukündigen, vielleicht treten wir zurück. Ich nehme an, dass die nicht im Amt bleiben werden, aber wer da nachfolgen soll, ich glaube, da wird irgendjemand aus dem Hut gezaubert, der vielleicht auf Landesebene irgendwas macht. Also ich weiß nicht, ob man die überhaupt kennt. Aber das ist ja auch letztlich vollkommen egal, weil die Linkspartei nicht im nächsten Bundestag vertreten sein wird.
Das ist, davon ist auszugehen. Gut, das ist, glaube ich, eine ganz positive Zukunftsaussicht. Ich muss los und wir liegen natürlich auch schon wieder weit über der Folge.
Tim, ja, wir wollen trotzdem noch Herrn Schweizer zur Wahl in Rheinland-Pfalz zum Ministerpräsidenten gratulieren.
Ah ja, stimmt.
Wir können jetzt nicht über die große Lebensleistung von Malu Dreyer reden. Das ist wirklich eine interessante Persönlichkeit.
Ja.
Aber das, ja, ihr Ruhestand sei ihr gegönnt.
Auf jeden Fall. Also ich finde es beeindruckend, wie man mit so einer schweren Nervenkrankheit sozusagen trotzdem nur 10 Jahre es schafft, Ministerpräsidentin zu bleiben. Wobei es ja bei ihr offensichtlich nicht so ausgeprägt war. Sie konnte ja immerhin größtenteils laufen.
Naja, jetzt sagte sie, jetzt merkt sie schon, wie sie das einfach nicht mehr schafft, was sie schaffen soll und möchte. Und deswegen ist sie jetzt gegangen. Und das ist ja, wie man so schön sagt, selbstbestimmt. Ja, das ist so genau. Ein schöner Abgang.
Sehr respektabel.
Ja. Okay.
Gut. Hast du im Sommer was vor?
Ja, weiß ich noch nicht. Also,
okay.
vielleicht feiere ich mit Angela Merkel ihren 70. Geburtstag.
So.
Wir beide haben ja gleichzeitig mit Kabarett angefangen, 2005.
Super. Und ich hatte ja noch, ich habe 2 Jahre vorher angefangen, ich musste mich ja noch 2 Jahre mit Schulden rumschlagen. Ja. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, hat uns die größte Zeit begleitet. Tim, dann wünsche ich dir einen schönen Sommer. Wir hören uns wieder am 15. August. Das ist in 4 Wochen, respektive in 5 Wochen. Also die nächsten 4 Folgen wird es nicht geben. Es sei denn, Emmanuel Macron wird deutscher Bundeskanzler. Dann würden wir uns natürlich nochmal melden. Dann aber vermutlich mit extrem schlechter Tonqualität, weil ich natürlich mein Equipment nicht mit in den Urlaub nehmen werde. Weil das einfach zu viel ist. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Sommer. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Wir hören uns am 15. August wieder.
Ich habe übrigens noch einen kleinen Tipp. Ja. Wenn man jetzt den Sommer quasi mit Prokrastinieren bei YouTube verbringen will,
ja.
Das kann man ja sehr gut. Wir haben ja letzte Woche so schön über die ganzen US-Präsidenten gesprochen. Das ist wirklich auch voller Skurrilitäten, diese ganze Historie. Und es gibt einen, es ist so ein, in Amerika so ein Geschichtslehrer, der heißt Mr. Beat. Und der macht Videos über die amerikanische Geschichte, hauptsächlich über Präsidenten, aber auch über sowas, weiß ich, die 10 besten Senatoren oder die 10 schlechtesten Richter, die besten Gouverneure und so weiter und über jede einzelne Präsidentschaftswahl seit 1789. Immer so kurze Videos von 5 bis 10 Minuten und den Link packen wir in die Shownotes. Das ist wirklich interessant und auch unterhaltsam. Es ist tatsächlich teilweise auch sehr witzig, wie er das macht, die Skurrilitäten rausholt.
Super.
Also schaut da mal rein und ansonsten wünsche ich euch auch einen schönen Urlaub bis zum 15. August. Dann tschüss.
Schönen Sommer. Tschüss.